kleines technisches Problem.
Herzlich willkommen hier in der FEG Dortmund in Körne am 19. März zu unserem Gottesdienst. Das Thema ist heute Gottes Wort, die Bibel, mitten im Leben. Mitten im Leben, was letzte Woche war, können wahrscheinlich viele sagen, der Ostergarten, der war für uns letzte Woche sehr intensiv mitten im Leben. Sehr viele Leute haben hier richtig geackert. Ich habe hier nochmal gebeten, das Video, ich finde das so toll, dass sich jemand auch die Mühe gemacht hat, das mal einzufangen. Also nicht von diesem Jahr, das ist von vor 2 Jahren, um ein bisschen nochmal diesen Eindruck zu vermitteln, was alles gemacht wird. Das ist ganz toll. Ja, wir sind hier zusammen und haben verschiedene Ansagen, was ich gleich vorne wegnehmen will. Diese Woche sind Neben den vielen Ostergartenveranstaltungen, die man hier findet, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass am Mittwoch die Passionsandacht ist, hier bei uns im Haus. Am Samstag ist der Gebetstag, auch dazu herzliche Einladung. Am Sonntag Nachmittag ist hier der Leithausgottesdienst, 17 Uhr. Auch das gerne Leute mitbringen und hier einen etwas anderen Gottesdienst feiern. Und eine Ansage wollte der Thiele noch machen zum Männerwochenende. Bringst du bitte das Mikrofon mit, dass man dich auch hört.
Ja, hallo. Guten Morgen, Jan. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich euch einladen darf, und zwar die Männer, zum Männerwochenende. Dieses Jahr im Frühjahr starten wir wieder im Männerfrühstück. Haben wir schon gestartet. Letzten Samstag waren wir so ungefähr 25 Männer. Und diesmal fahren wir vom 12. bis 14. Mai nach Borken-Burlo. Wunderschöne Gegend, holländische Grenze. Unser Thema wird sein, was gibt mir neue Kraft oder was gibt uns neue Kraft? Ja, also Gottes Geist hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und was heißt das für unser Leben? Ja, wie kriegen wir das in unseren Alltag rein? Das ist die Einladung für alle Männer, die Interesse haben, mitzukommen und eine kleine Auszeit zu haben. Ist am Infopoint, sind nochmal Einladungszettel und Anmeldung an mich und auch Fragen gerne an Stefan oder an mich, an Martin, an Horst. Wir geben euch gerne die Infos weiter. Und bis Ende März hätten wir gerne die Anmeldung, damit wir auch planen können. Danke.
Ich schlage nochmal den kleinen Brücken zum Ostergarten zurück. Ich hatte mal rausgesucht, wer weiß denn noch, seit wann der Ostergarten hier gemacht wird bei uns? Fast. 2006, genau. Und zu dem, was da so alles passiert, fiel mir eine Mail von Hille in die Hände, wo es darum ging, Technik zu machen. Sie schreibt da, wir wollen eine möglichst einfache Lösung für die Technik. Und später schreibt sie, angedacht war mal, dass das Licht durch eine Fernbedienung jeweils aus- und eingeschaltet werden kann. Ja, da kann man fast nostalgisch werden, wenn man bedenkt, gestern haben wir einen zweiten Steuerungskomputer in Betrieb genommen, wo also zwei jetzt mittlerweile laufen. Und auch an den anderen Stationen, was ich bisher gesehen habe, ich kenne das ja, ich war jedes Mal dabei und es steckt so viel Liebe bis in die Details rein. Es ist wirklich faszinierend. Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich auf jeden Fall dieses Jahr ansehen und auch ladet Leute ein. Mir geht es jedes Mal, ich kenne die Sachen wirklich, ich kann sie mitsingen. Aber wenn ich mir die Zeit nehme und wirklich am Kreuz das einmal komplett höre, es bewegt mich jedes Mal. Wir wollen zusammen beten und wer kann, möge dazu bitte aufstehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen dir Dank sagen für den Ostergarten, die Möglichkeit, die wir dort haben, für die vielen Menschen, die mitgeholfen haben beim Aufbau und auch für die Bewahrung während der Zeit. Herr, der erste Schritt ist dort getan und was jetzt kommt, ist viel Übung für die Gruppenbegleiter, für die Könige, für die, die dann mitarbeiten. Und dann ab 27. März geht es los. Herr, wir wollen dich um deinen Segen bitten, für die Menschen, die da kommen, für die, die sich das anhören, dass du sie bewegst. Ich erinnere mich an jemanden, der mir sagte, als ich dort am Kreuz stand und das hörte, da habe ich das erste Mal wirklich verstanden, dass es um mich geht. Ja, das wünschen wir uns, dass dieses Angebot, was wir hier haben, wirklich Menschen bewegt, dass du sie mitten ins Herz triffst. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um Gottesdienst zu feiern. Herr, wir wollen dich aber auch bitten für die, die nicht hier sein können, für die Kranken, für die, die verletzt sind. Herr, wir wollen dich bitten für Frank-Walter Steinmeier, der seine Amtseinführung zum Bundespräsident diese Woche hat, am 22. Herr, er ist jemand, der sich jetzt auch vorbereitet hat, in einen kirchlichen Raum zur Ruhe kommen wollte vor seinem Amt. Herr, wir wünschen uns, dass dort auch wirklich du am Handeln bist. Wir wollen dich auch bitten für unsere Bundeskanzlerin, für unsere Regierung. Du hast sie in der Hand. Wecke immer wieder ihr Gewissen, dass das, was sie tun, wirklich das ist, was du möchtest, was unsere Welt voranbringt, sprich du immer wieder in ihr Gewissen. Herr, und wir wollen dich anrufen mit dem, was du uns gesagt hast in der Bibel, mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eins hatte ich zum Ostergarten noch vergessen. Und zwar soll es eine arabische Führung geben, beziehungsweise sogar mehrere. Und dazu, zusätzlich zu der englischen, die wir sonst auch hatten. Also es gibt fremdsprachige, englische, arabische. Und zu den arabischen bin ich gebeten worden, nochmal speziell einzuladen. Der Hassan Haddad, der auch sonst hier Übersetzung macht, bittet darum, wenn die unsere arabischen Zuhörer noch andere mitbringen, dass auch das Angebot gut genutzt werden kann. Es gibt auch Zettel dazu, ich habe sie leider nur hier im Kleinen, sieht man nicht viel jetzt auf die Entfernung, aber wie gesagt, die kann man auch verwenden, um dazu einzuladen. Am 8. und am 19., 8. und 9. April sollen diese Führungen sein. Näheres, wie gesagt, bei Rassan. Ja, nochmal für alle zum Mithören, beziehungsweise auch für die Aufnahme. Es gibt auch eine Blindenführung und auch eine Seniorenführung, oder gibt es auch noch? Okay. Ja, also Senioren können sich da gerne mit anschließen, weil diese Führung etwas länger sein wird und insofern man dann auch leichter mitkommt. Ja. Jetzt wollen wir ein Lied singen und dabei die Kollekte einsammeln. Die Bibel mitten im Leben. Es sei mir verziehen, wenn ich da ein bisschen nostalgisch geworden bin, weil vor einigen Wochen sagte meine Frau, du, ich habe da noch so einen Karton im Keller gefunden, müssten wir eigentlich mal ausräumen. Wir sind mittlerweile schon viele Jahre in dem Haus. Jahrzehnte, muss man schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich kann irgendwie Bibel nicht wegschmeißen. Und insofern fiel es mir in die Hände, so aus meiner Jugendzeit, die gute alte Menge-Bibel mit altdeutscher Schrift. Gab es leider nicht anders zu DDR-Zeiten, wenn man sie haben wollte. Ich habe sie also auch Menge-Bibel auch in jetzter Zeit nicht mehr so gesehen. Vielleicht gibt es sie in der Zwischenzeit auch in normaler Schrift, sage ich mal. Das hat mich so in der Konfirmandenzeit, in der Jugendzeit begleitet. Damals noch so schön mit einem abgegriffenen Aufkleber. Mein Vater hat mir eine Hülle genäht, damit sie sich gut hält. Kann man irgendwie nicht wegwerfen. Ne? Wenn ich überlege, dass vor dem Buchdruck es durchaus üblich war, dass man 9 Jahre gebraucht hat, um die Bibel abzuschreiben, und dann war es noch nicht mal sozusagen in Deutsch, wo ich es hätte lesen können oder verstehen können, dann ist das schon eine tolle Sache, wie sich das entwickelt hat. Wenige Zeit später hat mir jemand von der Partnergemeinde die Bibel im Kleinen geschenkt. Die hat mich dann eine ganze Zeit begleitet, zum Beispiel als ich bei der Armee war, habe ich da einmal die Bibel durchgelesen. Hat auch schon ein bisschen gelitten, kann ich auch nicht wegwerfen. Heutzutage ist Bibel aktuell eigentlich gar kein Problem mehr. Man kann ins Internet gehen, Bibelserver aufrufen, da finden Sie auf einen Schlag 12 deutsche Übersetzungen. Mehr die Qual der Wahl. Oder wer nicht lesen kann, man kann dort als Hörbibel die Bibel hören. Auch das ist möglich. Und selbst wenn ich unterwegs bin, offline, 86 Stunden Hörbibel habe ich da auch schon drauf. Oder 6 verschiedene Bibeln, Bibelerklärung. Bibel mitten im Leben, eigentlich gar kein Problem. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich müsste sie mehr lesen. Und insofern bin ich gespannt, was heute uns Rolf dazu sagen wird. Bibel mitten im Leben. Und ich freue mich ganz besonders, dass es heute auch ganz praktisch Zeugnisse gibt. Also Leute, die erzählen aus ihrem Leben zu diesem Thema. Da freue ich mich schon drauf. Aber wir beginnen erst einmal mit der Anbetung.
Und auch in der Anbetungszeit soll es um Gottes Wort gehen und was es für uns bedeutet. Ich lese aus dem ersten Lied, was wir gemeinsam gleich singen werden. Was ist wirklich wichtig? Was hat wirklich Wert? Welcher Weg ist richtig? Welcher ist verkehrt? Wie soll ich entscheiden, welche Richtung gehen? Was wird einmal bleiben? Was am Ende stehen? Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns vor Gott zu treten, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen.
Bleiben bestehen. Jesus, deine Worte weiten mir die Sicht und für meine Schritte sind sie wie ein Licht. Du gibst Orientierung, wo Verwirrung war. Du schenkst Seelenfrieden und mein Geist wird klar. Nimm mich mit auf deinen Berg, lass mich in die Weite sehen. Aus dem Dickicht unserer Welt deinen großen Plan verstehen. Himmel und Erde werden vergehen, doch deine Worte bleiben bestehen. Himmel und Erde gehen, doch deine Worte bleiben
Gib uns mehr von dir immer mehr. sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher,
jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu, bei dir bin ich sicher. Jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu.
Ich will vor deinen Augen sehen und auf deinen Wegen gehen, denn du bist und bleibst mein Fundament. In den Wirren dieser Welt ist gewiss, wer auf dich zählt. Glücklich ist, wer seinen Vater kennt.
Ich bin ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher, jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu, bei dir bin ich sicher. Jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu.
Du bist Anfang, Weg und Ziel, was ich brauche, was ich will. Im Vertrauen auf dich find ich mein Glück. Dein Versprechen, es ist wahr. Du umgibst mich, du bist da. Und ich will dir folgen, Stück für Stück.
Ich bin ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher, jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu, bei dir bin ich sicher, jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu.
Herr, bei dir sind wir sicher und dafür will ich dir danken und dich gleichzeitig auch bitten, Herr, dass dein Wort viel mehr Fuß fasst in unserem Alltag. Herr, dass wir die Liebe zu deinem Wort immer wieder neu entdecken und daraus schöpfen, Herr, wie aus einer tiefen Quelle frischen Wassers, Herr. Lass dein Wort neu lebendig werden in uns, in unserem Alltag, in unserem Leben.
Du legst Spuren, auf denen ich geh, machst Licht, damit ich seh, was du mir zeigen willst. Ich will nahe bei dir sein, ich weiß, dass du Sehnsucht stehst. Du allein gibst meiner Seele Atem. Ich muss nicht lange warten, bis du es mir belebst. Du allein sprichst Worte, die mein Herz kennt. Du bist der, der mich Freund nennt und immer zu mir steht. Was wäre das Leben ohne dich? Ein Nebel grau und dicht auf Wegen ohne Ziel. Nichts im Himmel und auch hier trennt mich von dir. Du wirst mir nie zu viel. Du allein gibst meiner Seele Atem. Ich muss nicht lange warten, bis du mich belebst. Du allein sprichst Worte, die mein Herz kennt. Du bist der, der mich Freund nennt und der zu mir steht. Du allein sprichst meine Seele Atem. Ich muss nicht lange warten, bis du mich belebst. Du allein sprichst Worte, die mein Herz kennt. Du bist der, der mich Freund nennt und immer zu mir steht. Spuren, auf denen ich geh, machst Licht, damit ich seh, was du mir zeigen willst. Ich will nahe bei dir sein, ich weiß, dass du allein nur meine Sehnsucht stehst. Du
Bei dir alle.
ich geh deinen Weg, dort wo ich dich seh, lauf dir hinterher, Herr, ich folge dir, präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod, Herr, ich folge dir, Herr, ich folge dir. Ewiges Leben, bei dir ist meine Seele frei, bei dir ist Glück, das seh ich mehr. Ich geh deinen Weg, bald wo ich dich seh, lauf dir hinterher, Herr, ich folge dir, präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod, Herr, ich folge dir. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh, lauf dir hinterher, Herr, ich folge dir. Präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod, Herr, ich folge dir. Herr, ich folge dir. Oh, oh. Herr, ich folge dir.
Ja, vielen Dank an euch als Lobpreisteam. Das war eine super Hinführung auch zu unserem Thema jetzt. Die Bibel mitten im Leben, Gottes Wort, Gottes Reden hören, sich darauf einlassen. In diesem Jahr wird im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum immer wieder betont, welche Bedeutung die Bibel für unsere Kultur hat. Luthers Bibelübersetzung, so sagt man, hat die deutsche Sprache geprägt. Und selbst Schriftsteller wie Bert Brecht, die mit Religion wenig am Hut hatten, bezogen sich immer wieder auf die Bibel. Aber wie sieht es heute in Deutschland wirklich aus? Das Institut für Demoskopie in Allensbach führte 2005 zum Thema in der Bibel lesen eine repräsentative Umfrage für die Bevölkerung ab 16 Jahre durch. Da wurde die Frage gestellt, lesen Sie manchmal in der Bibel, also im Alten oder Neuen Testament, außerhalb des Gottesdienstes? Auf diese Frage antworteten 4% mit häufig, 9% mit hin und wieder, 62% hingegen antworteten mit nie. Auf die Frage, lesen Sie manchmal in der Bibel, also im Alten oder Neuen Testament, außerhalb des Gottesdienstes. Dann wurde das Ergebnis dieser Umfrage noch nach Alter aufgeschlüsselt und da kam raus, dass die Generation der Eltern und Großeltern noch am ehesten die ist, die Bibel aufschlagen. Die junge Generation hat sich bis auf eine ganz kleine Minderheit von 7% von der Tradition der Bibellektüre verabschiedet. Und wir hier in der FEG Dortmund predigen über das Bibellesen. In 3 Predigten habe ich über das Wunder gesprochen, dass Gott redet durch die Bibel, über Wege, wie wir die Bibel verstehen und auslegen können und über die Bibel als Autorität, der wir vertrauen können. Und doch, auch in unserer Gemeinde stehen wir im Blick auf das Bibellesen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das fällt mir in persönlichen Gesprächen zum Thema auf, aber auch im Blick auf mein eigenes Leben. Andreas Müller, ein liberal-humanistischer Philosoph und Atheist, formuliert es so: Wäre ich überzeugt, dass ein allmächtiger Gott uns geschaffen hat und dass dieser Gott uns etwas über unser Leben mitgeteilt hat,
in einem Buch, das einem auf der Straße gratis in die Hand gedrückt wird, ich würde einen großen Teil meines Lebens mit dem Bibelstudium verbringen. Nun, das tun wir aber selten, viele von uns eher nicht, obwohl gute Argumente dafür sprechen. Obwohl viele, die meisten von uns, schon einmal großartige Erfahrungen mit dem Bibellesen gemacht haben. Die Frage für mich ist, wie werden wir Teil einer begeisterten Bibellesebewegung? Von Jesus wird uns in der Bibel im Matthäusevangelium folgender Satz überliefert. Matthäus 4, Vers 4. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Der Zusammenhang, Jesus sagte diesen Satz in einer für ihn echt extremen Situation. Er hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet und jetzt stand er vor der Versuchung, seine übernatürlichen göttlichen Fähigkeiten zu gebrauchen oder besser zu missbrauchen, um aus Steinen Brot zu machen. Stellt euch diesen Hunger vor. Und da sagt Jesus, Brot ist nicht alles. Der Mensch lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und weil Gott durch die Bibel redet, darum ist die Bibel dann ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben, ein Weg zum Leben. Und wenn die Bibel Lebensmittel, Mittel zum Leben ist, dann brauchen wir die Bibel auch mitten in unserem Leben. Wie werden wir Teil einer begeisterten Bibellesebewegung? Ich denke nicht durch Appelle, auch nicht zuerst durch gute Argumente, sondern durch Hunger, durch Appetit, durch Hunger auf die Bibel, auf Gottes Wort als Lebensmittel. Ich möchte in diesem Gottesdienst unseren Appetit auf das Bibellesen wecken. Mir ist schon klar, das tut der Heilige Geist. Aber der gebraucht dazu auch Menschen. Und deswegen werden wir gleich einige Erfahrungsberichte anderer Christen in Sachen Bibellesen hören. Und dabei geht es nicht um Perfektion. Manche werden auch von ihren Schwierigkeiten was erzählen. Der Punkt ist, und das habe ich immer wieder erfahren, beim Bibellesen brauche ich den anderen. Alleine schaffe ich das nicht, aus dem Graben von Anspruch und Wirklichkeit rauszukommen. Wenn ich mich mit anderen gemeinsam auf den Weg mache, wenn wir uns verabreden, Bibel zu lesen im Hauskreis zu zweit oder zu dritt, wenn Bibellesen unser gemeinsames Thema ist, ehrlich und offen voreinander mit dem, was gelingt und was auch nicht klappt, dann komme ich weiter. Und dann gelingt Bibellesen auch in der eigenen stillen Zeit. Und deswegen freue ich mich jetzt auf einige Erfahrungsberichte, die wir hören werden. Und ich bitte als erstes mal den Volker Ziegenbruch. Volker, kommst du bitte mal nach vorne? Bitte schön.
Ja, als Rolf die Mail rumgeschickt hat und gefragt, wer könnte was erzählen, dachte ich, eigentlich ich nicht. Aber durch ein Gespräch mit Rolf dachte ich, ja, vielleicht doch. Ich erzähle von unserem Hauskreis und einer starken Erfahrung, die wir gemeinsam gemacht haben mit dem Bibellesen. Wir haben im Herbst 2015 gemeinsam gefragt, wie geht's weiter? So Themen sind dann auch mal in einer Reihe zu Ende. Und dann sollte was Neues starten. Und wir haben immer wieder Bibeltexte gelesen, kleinere Abschnitte, manchmal auch an einem Abend nur einen einzigen Vers. Und dann kam eine Projektidee. Wir wollten mal von vorne anfangen und möglichst bis hinten durchlesen. Also die ganze Bibel mal so im Überblick. Und wir waren aber auch ganz klar, das schaffen wir nicht mit jedem einzelnen Buch der Bibel und mit jedem Kapitel. Aber es sollte doch so ein roter Faden entstehen. Und ein paar Leute haben sich Gedanken gemacht, Texte ausgewählt, Texte vorgeschlagen. Und dann haben wir auch schon im späten Herbst den Startpunkt gesetzt und Bibel gelesen. Und die Struktur war ganz, ganz einfach. Es ging darum, zu lesen, zu fragen und zu staunen. Und beim Lesen haben wir wirklich den Startpunkt auf 1. Mose gelegt und auch das 2. Buch Mose in Auszügen gelesen, Josua, Richter, Kapitel Ruth und so weiter. Wir sind zu den Weisheitsbüchern gekommen, Salomo. Wir haben bei den Propheten Auszüge gelesen und waren dann auch irgendwann im Neuen Testament, auch bei den Evangelien. Und wir haben ausgewählte Briefe gelesen bis hin zur Offenbarung. Und das Lesen, das war dann mal anders, als wir es vorher kannten. Wir haben mehrere Kapitel am Abend gelesen, 3 bis 4. Und ich erinnere mich an einen sehr eindrücklichen Abend. Wir haben an einem Abend die gesamte Josefsgeschichte uns gegenseitig vorgelesen und sowas berührt. Das sind vertraute Texte, aber weil sie so dicht uns gegenseitig vorgelesen wurden, war das ganz, ganz besonders. Lesen, das eine. Fragen. Wir hatten 5 Fragen und die haben wir mitgenommen. Die sind mir jetzt gerade runtergefallen und alle durcheinander. Also ich schaue mal gerade, wie ich die hinkriege. Was lerne ich aus diesen Versen über Gott? Wie werden die Menschen in diesem Text beschrieben? Und wie ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch beschrieben? Das waren so die 3 Grundfragen. Welcher Gedanke hat mich in diesem Text besonders bewegt? Welches Wort nehme ich auch so auf mein Herz? Welches Wort soll in meinem Leben Raum gewinnen? Das waren die Fragen, die wir uns anfangs immer wieder an jeden Text, den wir gelesen haben, gestellt haben. Und wenn man schon Fragen stellt und Texte liest, dann kommen neue Fragen dazu und weiterführende Fragen. Das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft und welche Propheten haben dort hineingeredet? Habakuk oder Maleachi, der Lehrer Esra. Und wir wollten dann einfach wirklich mehr wissen und haben auch, je mehr Texte wir auch dicht gelesen haben, auch etwas mehr verstanden. Und damit sind wir beim Staunen. Nach und nach entstanden ja Verknüpfungen, Bilder, Zusammenhänge. Nach und nach ergab sich so etwas wie ein roter Faden. Und dieses Handeln Gottes und seiner beständigen Liebe und Güte, die wir immer wieder entdeckt haben, trotz des Aufbegehrens von Menschen. Und die Idee, gemeinsam Bibel zu lesen, so vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung, in Auszügen, also wir haben 20 Bücher von den 66 berührt, diese Idee hat uns ein ganzes Jahr oder mehr motiviert, also bis zum Februar 2017. Und jeder, der zum Hauskreis kommt, der lässt ja so einen vollen Arbeitstag zurück und manche sind geschafft, die sind einfach müde und eigentlich denkt man, geht nichts mehr. Und dann ist es auch gut, dass da jemand anderes ist, der plötzlich einen Gedanken zum Text bringt, der einen selbst berührt. Und so ist das, dass Gott viel kann, durch sein Wort berühren, ermutigen, korrigieren, trösten, ermahnen. Und eben uns immer wieder erinnern und auch einladen zu vertrauen.
Ja, vielen Dank. Ihr habt als Hauskreis euch auf Bibellesen miteinander eingelassen und wir haben gehört, was euch das gebracht hat, wie euch das gut getan hat. Vielen Dank. Die nächste, die uns jetzt etwas sagen wird, ist Josie. Josephine Prinz, kommst du bitte mal? Josie, ich finde das ganz toll, dass du den Mut hast, hier was zu sagen. Und ich bin ganz gespannt, was du uns mitteilst.
Ja, also ich wurde gefragt, auch von Rolf, ob ich euch ein bisschen was erzählen kann, was ich so im Glauben mit der Bibel erlebe. Und ich hatte mir gestern und die letzten zwei Tage richtig Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte so im ersten Moment, ja klar, es gibt so viel zu erleben. Und gerade eben ist mir was ganz anderes wichtig geworden. Deswegen wird das etwas spontaner, als ich geplant habe. Aber es geht darum, dass Gott mich immer wieder im Leben gefragt hat, vertraust du mir? Es gibt unheimlich viele Bibelstellen in der Bibel, wo Gott fragt, vertraust du mir? Vertraust du mir wirklich? Und im ersten Moment denke ich, ja klar, vertraue ich Gott. Wenn ich Gott nicht vertraue, wem denn sonst? Und dann habe ich festgestellt, vertraue ich ihm wirklich immer? Überall, egal was los ist. Und da bin ich zum Beispiel über eine Bibelstelle gestolpert in Matthäus 19, Vers 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jo, die Stelle kennt ja wahrscheinlich sehr viele von euch. Und ja, den Nächsten lieben, das finde ich jetzt gar nicht so schwer. Ich sehe in vielen von euch einfach Kinder Gottes und ja, einzigartige Persönlichkeiten. Das Schwierige an diesem Vers finde ich wie dich selbst. Vor allen Dingen, wenn es mir nicht so gut ist oder wenn ich mal wieder sehe, was ich alles nicht so toll kann, ja, da stolper ich über diesen Vers und merke dann, kann ich mich selbst lieben? Ist das so einfach? Und da kommt wieder die Stelle, wo Gott mir sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir, ja, dass ich dich so geschaffen habe, wie ich das wollte? Genau so, auch wenn du Fehler hast. Und genau so, auch wenn ich jetzt nicht perfekt bin oder gewisse Sachen nicht machen kann. Und da wird das dann schwierig im Leben, dann zu sagen, hey, vertraue ich wirklich? Mhm. Und ja, ich habe mir immer wieder, auch als das Thema war, so wie versteht man diesen Vers oder wie kann man Bibelverse verstehen? Auch gerade, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich das ja falsch verstanden. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das heißt, wenn ich mich gerade selbst nicht sehr liebe, kann ich den Nächsten auch nicht lieben. Oder ja, wenn ich sage, okay, ich soll den Nächsten lieben und ich erkenne den als Gottesgeschöpf, als etwas ganz Tolles, dann muss ich mich doch auch so sehen. Aber was ist, wenn ich mich damit nicht so sehen kann? Und ja, meine Freundin, eine gute Freundin von mir, hatte mir dann auch eine andere Bibelstelle gesagt und im ersten Moment fand ich, die passte überhaupt nicht dazu. Sie steht in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und ich erzähle euch jetzt einfach ein paar Sachen aus der Bibel, wie ich damit umgehe. Und ich dachte im ersten Moment, okay, ja gut, ich bin getauft, ich bin neu geschaffen. Und da ist wieder dieses, Gott hat mich wirklich so geschaffen, wie ich bin. Und vertraust du mir, dass ich das wirklich gut gemacht habe? Und ja, in diesem Moment sage ich, okay, ich will Gott vertrauen und baue das in mein Leben ein, indem ich immer wieder mich auf den Vers stelle und sage, ja, ich kann Gott vertrauen. Ich habe so oft erfahren, dass man Gott vertrauen kann und dass es wichtig ist, ihm zu vertrauen. Und ja, das ist so ein kleiner Einblick in die Bibel, wie ich sie verstehe und ja, was Gott mir immer wieder in seinem Wort so zu mir sagt.
Josie, vielen Dank. Was ich ganz klasse finde an dem, was du gesagt hast, ist, dass durch die Bibel für dich so ein Zwiegespräch mit Gott entsteht. Und das ist etwas ganz Kostbares, wenn wir so mit der Bibel unterwegs sind, wenn wir das dann erfahren. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt bitte ich die Sigrid mal nach vorne zu kommen. Bitte schön.
Ja, ihr habt alle die E-Mail gekriegt, denke ich, von Rolf. Und mir ging es so wie dir, Volker. Ich habe die erste E-Mail gelesen, habe gesagt, ja, da könnte man viel zu sagen. Und dann ging die wieder aus meinem Kopf raus. Und dann hat der Rolf ja noch eine zweite E-Mail geschrieben. Und dann habe ich gedacht, da muss doch eigentlich jeder drauf antworten. Und das habe ich dann doch getan, dem Rolf zu schreiben, ja, gerne, möchte ich gerne machen. Warum die Bibel mir heute so ein Schatz ist, was sie früher nicht war. Und weil ich gestern gedacht habe, ach, das schreibst du ja lieber doch auf, was du zu sagen hast, lese ich das also größtenteils ab. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich bin in eine christliche Familie hineingeboren. Also schon meine Großeltern haben zu Freikirchen gehört. Meine Eltern sind in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in die Siegen-Weststraße gegangen. Also ich kenne die Bibel wirklich von Mutterleibe an. Und so ist mir das auch nicht unbekannt gewesen. Es gab jeden Tag die Herrenhuter Losung. Da hat man also die Bibel zitiert. Ich habe eine Bibel bekommen, zum BU-Abschluss übrigens, Jan, eine revidierte Elberfelder. Damals hieß es, das ist die, die am genauesten den Urtext wiedergibt. Und mit 18 kam dann die große Glaubenskrise und ich wollte so um die 11 Jahre nichts mehr damit zu tun haben. Es war einfach so überchristlich gewesen, meine Jugend, dass ich gesagt habe, da muss es doch noch was anderes geben. Und 11 Jahre habe ich Gott ziemlich aus meinem Leben verbannt. Und dann habe ich glücklicherweise geheiratet und ich wollte mit meinem Mann Stefan, die wir hier zusammen in die FEG gegangen sind, Glauben wieder kennenlernen und neu Gott wieder vertrauen auf seinem Weg, den er mit uns vorhat. Und Tobias Teichen schreibt in seinem Buch Roots: Als ich mit 19 Jahren am Anfang meines Glaubensweges stand, habe ich meine christliche Identität kaum durchschaut. Ich hatte keinen richtigen Zugang zur Bibel und vor allem verstand ich Gott nicht. Das Bild von ihm im Alten und Neuen Testament schien mir widersprüchlich. Und dann diese Floskeln, die ich überall hörte nach dem Motto, mit Jesus kannst du eine lebendige Beziehung haben. Wie denn? Warum denn? Ich habe das alles nicht zusammenbekommen. Und das hat bei mir jetzt auch 23 Jahre gedauert, ich bin heute fast 52, dass ich die Bibel wirklich verstehen kann als Gottes Liebesbrief an uns. Und dass er wirklich ein persönlicher Liebesbrief auch an mich ist. Und ich habe in der Zwischenzeit unzählig viele Predigten gehört von Julius Zumühl, Manfred Hahn, Arne Völkel, Rolf Cyrus, von Kassetten, MP3s, später Internet, um die Bibel kennenzulernen und einen Hunger zu bekommen für aufs Bibellesen. Ich habe verschiedene Bibelübersetzungen gelesen. Heute lese ich gerne moderne Bibel, die Gute Nachricht. Ich habe mit Textmarker, mit Gold- und Silberstiften meine Bibel bearbeitet, reingeschrieben, reingezeichnet, damit sie mir einfach lebendig wird. Und mittlerweile war ich 11 Mal in Israel und das war auch ein Grund, warum ich meine jüdischen Wurzeln kennenlernen wollte, die wir einfach auch durch die Bibel kennenlernen dürfen. Und das hat wirklich einen ganz großen Hunger in mir geweckt, täglich in der Bibel zu lesen, täglich nachzudenken darüber, was die Bibel zu uns sagt. Und ich möchte einfach in die gleiche Kraft und in die Vollmacht kommen, die die Bibel schon vor über 2000 Jahren uns versprochen hat. Und als Rolf uns fragte, ob wir Zeugnis geben können heute, da habe ich ihm geschrieben, lieber Rolf, ich mache täglich die Erfahrung, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht. Wenn ich eines dazugelernt habe in den letzten Jahren, dann wie wertvoll es ist, sein Wort zu kennen und es anzuwenden in unserem Leben. Viele Bücher haben mir dazu geholfen, Predigten, der Heilige Geist. Alle haben mir gezeigt, es ist eine echte Kraft, dass das Wort Gottes uns heute noch gibt. Und ich proklamiere das Wort Gottes heute, ob es bei Krankheit ist oder anderen Dingen. Ich entdecke in dem Psalm, dass David bereits alle Erfahrungen gemacht hat, die wir nur machen können. Und dass die Bibel uns begegnet in unserem täglichen Leben, dass sie uns Trost und Hilfe ist. Und ich möchte die Bibel auch kennen, um Menschen, die sie noch nicht kennen, von ihr erzählen zu können. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes bitte ich einfach jeden Tag, mir sein Wort zu erklären und dass es tief im Herzen Wurzeln schlägt.
Sigrid, vielen Dank. Was ich so klasse finde bei dem, was Sigrid uns gesagt hat, ist, dass du einen Weg beschritten hast, dass das eine Entwicklung war. Du hast 11 Jahre gehabt, da hat dich das gar nicht berührt und interessiert. Und du hast einen Weg beschritten, wo du jetzt so Gottes Wort erlebst, die Bibel so erlebst, wie du es beschrieben hast. Und ich finde, das macht Mut, dass wir sind da auf dem Weg. Wir können neue Dinge entdecken im Umgang mit der Bibel und das ist klasse. Vielen Dank. Jetzt möchte ich gerne ein paar Sätze vorlesen, die mir Krasimira Topalska geschrieben hat, stellvertretend für eine Bibellesegruppe von Frauen in unserer Gemeinde. Sie schreibt, wir haben vor, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Täglich lesen wir 4 Kapitel, also 6 Tage lesen und einen Tag in der Woche machen wir Pause. War das schon richtig viel? Wir sind einig, dass das tägliche Lesen uns gut tut, dass wir Freude haben, dass wir das alles gerne machen, dass wir Gott besser kennenlernen und dass wir das nicht als Last empfinden. Wir treffen uns 2-mal im Monat, um zu besprechen, was wir gelesen haben. Wir tauschen uns aus, jeder stellt seine Fragen und kriegt Antworten. Mira Kullmann begleitet uns, weil sie sich mit dem Bibelwort gut auskennt und Erfahrung hat. Durch das Lesen kommen wir täglich zu Gott. Wir bekommen neue Erkenntnisse. Wir sind überzeugt davon, dass Gott durch das Wort zu uns spricht. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir 1. Samuel. Da ging es um Saul. Als er König wurde, hat er am Anfang Gott vertraut und Gott aufrichtig gedient. Als er nicht mehr auf Gott hören wollte, gierig wurde, hat Gott ihm trotzdem Zeit gegeben. 1. Samuel 15, 22. Dort redet Samuel zu Saul: Was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines: Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Also, es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Wir identifizieren uns mit Saul. Durch diesen Vers sagt Gott nicht nur Saul, sondern auch jedem von uns, was für ihn wichtig ist. Gott gibt uns durch sein Wort Weisungen. Wir brauchen nur zuzuhören. Und am Ende schreibt sie: Wir möchten dich, wir möchten euch ermutigen, in der Bibel zu lesen, denn Gott wird dir Zeit, Kraft und Weisheit geben, um es zu schaffen, das Ziel zu erreichen. Ja, vielen Dank auch für diesen Beitrag. Und jetzt bitte ich Anneliese Quiring, dass du zu uns kommst. Bitte schön.
Ja, ich gehöre ja nun zu der älteren Generation, zu den 4%, die also wirklich gerne in der Bibel lesen. Und du fragtest mich, ob es da auch ein Lied gibt, was man auch so schon mal sagen könnte. Für mich ist das ganz wichtig, das Lied von Zinzendorf: Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Also ich finde es sehr spannend, was wir bis jetzt gehört haben, wie Gott so verschiedene Möglichkeiten hat, so verschieden wie wir Menschen sind, so hat er auch Wege, um ja, zu uns zu sprechen. Und bei mir fing das nun ganz eigenartig an. Ich war ein Kind, vielleicht so 8 Jahre, 9, nach dem Krieg hat mein Großvater mir gesagt, ich soll in der Bibel lesen. Hat mir auch einige Verse gesagt und auch etwas von Jakobs Geschichten und so. Und er ist dann leider bald gestorben. Ich hatte auch keine Kinderbibel, aber ich hatte die Traubibel meiner Eltern. Und dann fing ich tatsächlich an, ab und zu in der Bibel zu lesen, habe das dann im Alten Testament möglichst, die spannenden Geschichten von David und Goliath und von Josef, die schönen Geschichten und alles. Und das fand ich gut. Dann ging ich dann auch ins Neue Testament. Und eines Tages wurde das für mich praktisch. Ich habe dann, als ich in der 2. Klasse auf dem Gymnasium war, hatten wir eine Mitschülerin, die hieß Ilse. Und ja, leider wurde diese Ilse schon von ihrem Namen her, Ilse Bilse und so weiter, verhänselt. Und ich habe leider auch etwas über sie gesagt und das war sogar noch nicht mal ganz in Ordnung. Und dann habe ich wieder in der Bibel mal gelesen. Ich hatte aber auch ein schlechtes Gewissen der Ilse gegenüber. Und da stand dann, wenn du zum Altar gehst und dein Opfer bringen willst und spürst, also ich sage das jetzt so, nicht ganz wörtlich, ja, dass dein Opfer dann, jemand, dein Bruder heißt es da, diesmal war es meine Schwester, etwas gegen dich hat, dann geh erst hin, lass deine Gabe und versöhne dich und dann komme wieder und bringe deine Gabe zum Altar. Und da war ich so 12 rum. Dann habe ich gedacht, da irgendwie ist das schon richtig. Ich habe was Falsches getan und das gefällt Gott nicht. Ich habe auch den Vers gelesen, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut vor 99 Gerechten. Und dann habe ich wirklich mich hingekniet und zu Gott gesprochen. Ich habe keine Erwachsenen da reingelassen in meine Sachen und bin dann hin und habe um Verzeihung gebeten und dann auch gespürt, wie schön das dann ist, wenn man wieder versöhnt miteinander ist. Ich habe manchmal noch im Leben das auch tun müssen und jedes Mal war es gut. Auch in unserer Ehe musste ich mich manchmal entschuldigen, manchmal fühlte ich mich auch im Recht. Aber auf der anderen Seite habe ich dann immer gemerkt, wir hatten den Vorsatz, beide, mein Mann und ich, dass die Sonne nicht untergehen soll über unserem Zorn. Und dann konnte ich das auch durch Jesus dann, wenn ich vorher gebetet habe um eine offene Tür bei meinem Mann, auch die Hand ausstrecken und sagen, komm. Und er umgekehrt auch. Also das sind so Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich bin dann sehr, ich habe nicht viel Zeit mehr, ne? Ich könnte hier, glaube ich, abendfüllend sprechen. Aber jedenfalls bin ich dann sehr gnädig geführt worden, auch weiterhin. Ich kam dann in einen Mädchenbibelkreis und dann nachher im Studium kam ich in die SMD-Gruppe. Ich hatte immer eine Beziehung zu Gott, aber dort habe ich das nochmal so richtig festgemacht, dass ich mein Leben nicht nur so 80-85% und dann noch so ein bisschen Freiheit nebenher, sondern dass ich Jesus wirklich ganz nachfolgen wollte. Und da wurde mir dann erstmal das Wort Gottes so ganz richtig, ganz toll. Dann habe ich das Johannesevangelium gelesen, all die wunderbaren Stellen, dass wir errettet sind und das ewige Leben geschenkt bekommen. Da wurde mir die Bibel so ganz, ganz wichtig und auch, was vorhin schon anklang, ich wurde dann Mitarbeiterin, wollte anderen auch von Jesus erzählen. Wie kann ich das, wenn ich die Bibel selber nicht gut kenne? Also halte ich das auch für uns alle sehr wichtig, dass wir persönlich die Bibel lesen, damit wir ihn besser kennenlernen und damit wir auch wissen, was möchte Gott mit uns Menschen, was hat er für Antworten und wie können wir das anderen dann auch weitergeben. Und wurde uns gesagt, so 10 bis 20 Minuten sollten wir nach Möglichkeit persönlich jeden Tag die Bibel lesen, mindestens. Und seitdem lese ich die Bibel eigentlich jeden Tag. Dann kamen natürlich Jahre, und dann habe ich noch einen Mann bekommen, den habe ich auch in der SMD kennengelernt, der auch gern die Bibel las. Das war natürlich eine große Hilfe. War schön, dass wir zusammen die Losung lesen oder beten. Aber wir haben immer das so gehalten, dass auch jeder noch persönlich seine stille Zeit macht. Eine kurze Zeit, aber persönlich. Denn Gott möchte ja zu jedem Einzelnen auf seine Weise sprechen. Und das möchte ich eigentlich auch hier sagen, dass es sehr wichtig ist, einfach vor Gott zu stehen. Damals, es war immer ein Kampf, stille Zeit war Kampf. Früher hieß es der Kampf mit dem Bettzipfel, dass man ein bisschen früher aufsteht. Und heute ist es der Kampf mit Handy und was uns alles beschäftigt. Und man merkt ja auch, dass wenn man sich hinsetzt und die Bibel lesen will, oft, dass dann geht's Telefon und dann denkt man plötzlich, ich muss die Aufgabe noch machen. Ja, und dann gehen die Gedanken schon wieder weiter, dass ich mir manchmal so einen Zettel hinlege, aha, dann schreibe ich auf, das muss ich noch machen, okay, und dann kann ich mich wieder auf Gottes Wort konzentrieren. Also Gottes Wort ist einfach etwas, was wir zum Wachsen brauchen, wie die Pflanze Wasser und Licht, so ist das unsere Nahrung für unsere Seele. Gottes Wort tröstet, ermahnt, zeigt auf und wir haben dann einmal eine sehr große Krise gehabt, als unser drittes Kind nach 9 Monaten Schwangerschaft gesunder Schwangerschaft dann nicht lebend zur Welt kam. Das war mir ganz schlimm, dieses Fragen, warum kommt ein Kind auf die Welt, was nicht lebt und so weiter. Aber das haben ja viele erlebt. Und da hat mir, manche Leute wollten dann tröstende Worte sagen, aber das hat mir alles nicht geholfen. Mir hat nur geholfen, dann die Psalmen zu lesen, wo auch, wie vorhin schon anklang, Menschen große Nöte, Krankheiten und alles Mögliche erlebt haben. Oder auch die Lieder von Paul Gerhardt, der auch sehr viel erlebt hat und Kinder begraben hat. Dann kam meine Seele so langsam auch wieder zur Ruhe und ich konnte nachher sagen, Herr, du weißt, wovor du uns bewahrt hast. Das Kind vielleicht in seinem Leben oder uns, du weißt es allein. Und wenn ich auch keine Antwort auf meine Warum-Frage habe, ich lege es dir hin. Das war also sehr wichtig und damit möchte ich mal schließen.
Vielen Dank, Anneliese. Es war ein ganz reicher, bunter Strauß von Aspekten, die Anneliese Quering benannt hat. Und was für mich so ein ganz wichtiger Aspekt war, war, die Bibel ist ein Stück Richtschnur für unser Leben. Und da habe ich hier draußen aus dem Fenster geschaut. Auf dem Bau braucht man eine Richtschnur. Da sind so die Steine eingelassen für den zukünftigen Parkplatz, der hoffentlich bald kommen wird. Und die haben dann einfach so eine Schnur gespannt und die Steine ganz genau da entlang ausgerichtet, dass das hinterher auch ordentlich aussieht, gut funktioniert. Und Gottes Wort hilft uns wirklich auch, uns in unserem Denken und Tun in einer guten Weise auszurichten und korrigiert uns deswegen auch manchmal, wenn da sowas total schräg läuft. Und das hast du beschrieben, Anneliese, vielen Dank. Das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung. Den letzten, den ich jetzt nach vorne bitten möchte, ist der Johannes von David. Jojo, komm noch mal bitte nach vorne.
Guten Morgen. Ich finde es ganz spannend, was du ganz am Anfang gesagt hast zu dem Punkt, Glaube muss aus einem Hunger entstehen, Bibellesen muss aus einem Hunger entstehen, aus Appetit. Und passt nämlich genau zu dem, was ich sagen möchte. Auch aufgewachsen hier, Großteil auch in dieser Gemeinde, alle möglichen Gruppen durchgemacht, immer gehört, Bibellesen, Bibellesen, Bibellesen. Und dann mal das Bibellesen so, als würde man eine trockene Hand von Cornflakes irgendwie essen oder so, ganz staubig und so, oh, ich muss es machen, aber irgendwie so richtig Spaß machen, macht es nicht. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, gib mir noch einen Hunger für dein Wort. Gib mir einen Hunger für dein Wort, dass es wirklich aus Herzen kommt. Es soll ja Spaß machen irgendwo. Und das hat er gemacht. Gott hört ja auch Gebete, ne? Ist ja nicht umsonst, dass er mit zu den Ohren da oben sitzt. Er hat das Gebet erhört und ganz spannend, es kam eine natürliche, übernatürliche Veränderung. Und das liebe ich an Gott. Es ist natürlich, es ist nicht irgendwie aufgezwungen, sondern es kam natürlich und irgendwo wuchs ein Hunger in meinem Herzen. Ein Hunger nach mehr und ich habe das angefangen, die Bibel zu lesen und war begeistert davon, von dem, was darin steht. Viele, viele Fragen. Ich habe auf meinem Handy eine Liste von Fragen, von Dingen, die ich nicht verstehe. Die ist recht lang und würde enorm viele theologische Diskussionen hervorrufen. Aber es gibt so viele Dinge, die mich faszinieren. Faszinieren, wer Gott eigentlich ist, wie er uns sieht, wie er uns liebt, wer wir sind. Ganz spannende Sache. Was die Bibel über uns sagt. Was die Bibel über die Welt sagt. Und einfach, es ist ein riesen Puzzle, was so viel Spaß macht, immer weiter aufzudecken. Weil es immer wieder neue Schätze gibt. Und je tiefer man geht, desto mehr Fragen kommen auch, aber desto mehr Offenbarung kommt auch daraus. Und ich habe zum Bibellesen eine ganz wertvolle Lektion gelernt von meinem Mentor in den USA. Und zwar, der hat ein bisschen hardcore, der hat jeden Tag 10 Kapitel der Bibel gelesen. Für Jahre lang hinweg. Der hat jedes Jahr die Bibel komplett durchgelesen, das Neue Testament 2-mal. Aber die Art, wie er es gemacht hat, die hat mich fasziniert. Er ist morgens aufgestanden, hat sein Frühstück gemacht, sich irgendwann in den Sessel gesetzt, angefangen die Bibel zu lesen. Irgendwann musste er was anderes machen, Bibel weggelegt, irgendwas gemacht, wieder zurückgegangen, Bibel weitergelesen. Und dann kamen irgendwelche Leute ins Wohnzimmer, hat er mit denen gequatscht, ganz entspannt, ganz relaxed und dann weitergelesen. Es war natürlich, es war nicht dieses Gezwungen, dieses, ich muss das machen, um ein guter Christ sein. Er wollte es machen, aus Natürlichkeit heraus. Und wenn es mal nicht klappt einen Tag, klappt es mal nicht einen Tag. Dieses Entspannte. Und ich finde, das geht eigentlich darum zurück, worum es mit Glauben eigentlich geht, und zwar um Beziehung. dass dieser Schatz an stille Zeit, an Bibellesen, ist ein Teil von Beziehungenleben. Und das finde ich so wunderschön. Weil Beziehung ist nicht gezwungen. Wenn Beziehung gezwungen ist, wenn man sich darüber zwingen muss, den anderen zu umarmen, so, oh, das ist keine Beziehung. Sondern Beziehung kommt von Herzen heraus. Und das finde ich total schön, ja, einfach ein Geschenk dafür, das aus Beziehung heraus zu machen. Und ich merke, wie das mein Leben verändert. Und es ist wie, ich habe ein schönes Beispiel dafür, ich habe angefangen, jeden Tag einen Apfel zu essen. Vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Jeden Tag bewusst Apfel zu essen, um gesund zu sein. Und jetzt merke ich, wenn ich den Apfel mal nicht esse, mein Körper sagt mir, boah, da fehlt was. Du brauchst Vitamine, du brauchst irgendwas Neues, um mich zum Leben zu bringen. Ich esse auch mittlerweile mehr Gesundes. Und so ist es aber auch wie mit dem Bibellesen. Wenn ich die Bibel, ich lese jeden Tag in der Bibel und wenn es mal nicht einen Tag klappt, merke ich das im ganzen Alltag. Ich merke, dass ich unzufriedener bin, dass ich nicht ausgelassen bin, nicht ausgeglichen bin und dass mir was fehlt. Und ich finde, das ist das, was Beziehungen, was Bibellesen auch eigentlich ausmachen sollte, oder mit Gott Gemeinschaft ausmachen sollte, dass es natürlich ist und dass es gewollt ist von Herzen. Und das Schöne ist, es ist alltäglich, es ist mitten im Alltag. Ich lese momentan ein Kapitel in den Sprüchen, weil es hat, Sprüche haben 31 Kapitel, sehr empfehlenswert, kann man jeden Tag einlesen. Und dann ein Brief aus dem, oder ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Und Jesus hat mal gesagt, er schenkt uns den Helfer, um uns daran zu erinnern, was er uns gelehrt hat. Und hier sind zwei einfach ganz kleine Beispiele aus dem Alltag, wie Gott wirken kann, von dem, was er durch die Bibel sagt. Ich war auf dem Rückweg von der Berufsschule, hatte mich auf einen sehr schönen, entspannten Tag gefreut, wo ich jetzt ein bisschen chillen kann, irgendwie was essen kann und dann einfach ein bisschen Feierabend haben, also dann entspannen kann. Und neben mir sagt ein Schulkollege, boah, ich habe gleich einen Termin und weiß die nächsten zwei Stunden nicht, was ich machen soll. Ich dachte mir so, dann kam mir dieser Bibelvers in den Kopf, den ich gelesen habe, so lasst uns nun zu jeder Gelegenheit, die wir haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, Vers 10. Ich wusste so, du kannst ihn zu dir einladen, kannst aber auch nicht machen. Aber wenn du zu ihm einlädst, ist es was Gutes. Aber wenn du es nicht einlädst, hast du einen komplett freien Tag. Was machst du jetzt? Und dieser Vers war so penetrant in meinem Kopf, dass ich dachte, ja, komm, lädst ihn ein. Für ihn total entspannt, weil er nicht zwei Stunden in seinem Auto sitzen musste und nichts tun konnte oder so. Und wir hatten eine gute Zeit, haben was gegessen, haben gequatscht. Und es war auch wert dafür, ihn den freien Nachmittag sausen zu lassen. Und das andere, und das fand ich eine ziemlich krasse Situation. Ich stand vor einer Situation, wo es darum ging, eine moralische Frage. Aus der hätte ich Profit schlagen können. Hätte kein Schwein gemerkt, hätte auch eigentlich keinen Menschen wehgetan, nur dem Staat. Und ich stand da und dachte mir so, okay, was machst du damit? Und habe so ein bisschen debattiert. Und dann kam ein Vers in meinem Kopf, der hat so richtig schon von Gott so, da hast du was. Und zwar aus Sprüche 15, Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Okay. War ziemlich klar die Antwort danach. Und das ist das, was ich an der Bibel liebe. Die Bibel ist voll von Weisheiten, von Richtlinien, die wir gehört haben, aber auch von Wahrheiten, die uns im Leben weiterbringen und uns auch frei machen, uns verändern und Leben schenken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es natürlich kommt, dass wir es aus freiem Herzen raus machen und lieber klein anfangen und damit dafür wachsen lassen, als groß anfangen oder versuchen, groß und damit dann nicht weiterzumachen. Und für mich ist es genial, das ist das tägliche Brot, was ich nicht missen möchte. Und das möchte ich weitergeben.
Vielen Dank. Jojo, und das Bild von den Äpfeln, das finde ich so gut. Und da arbeiten wir mit unseren Jungs noch dran, morgens so einen Apfel. Ne? Vielleicht kannst du uns dann auch nochmal helfen. Gut, dann werden wir jetzt... miteinander das Abendmahl feiern und ich lese uns die Einsetzungsworte aus dem ersten Korintherbrief vor. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht Teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Diese Worte erinnern uns daran, dass das Abendmahl eine tiefe Bedeutung hat. Dass durch das Abendmahl Jesus Christus uns selbst begegnet in seinem Heiligen Geist. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir uns einlassen, wieder ganz neu auf eine Beziehung zu ihm, darauf, dass er in unserem Leben ist und unser Herr ist. Und wenn du das möchtest, wenn du das willst, dann bist du herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Und wenn du an der Stelle sagst, ich bin mir nicht sicher, wie das mit Jesus und mir ist, ob ich das so will, ob das geht, dann bitte ich dich, nimm heute das Abendmahl nicht. Dann ist das einfach auch noch ein Weg, bis du dieses Zeichen für dich so nehmen willst. Ich möchte beten und Gott danken für das Abendmahl, für die Gaben des Abendmahls. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns Brot und Traubensaft gegeben hast als Zeichen unserer Verbindung mit dir. Und danke, dass du uns gewiss machst, dass wir zu dir gehören und dass du uns erwählt hast, berufen hast und dass du an uns festhältst, wenn wir von dem Brot essen und wenn wir von dem Becher trinken. Jesus, danke, dass du diese Zeichen, diese Gaben gebrauchst, um zu unserem Herz zu sprechen. Und danke, dass du uns auch deutlich machst, dass wir als Menschen, die dir gehören und nachfolgen, zusammengehören. Wie die vielen Stücke Brot zu einem ganzen Leib gehören. Jesus, danke dafür. Amen. Wir werden jetzt wieder das Abendmahl an vier Tischen feiern. Ich bitte jetzt schon mal die Helfer zum Austeilen an die Tische zu treten. Und ich bitte, dass wir dann an den Tischen, dass wir auch an den sonst immer machen, dass wenn der Becher rumgeht, dass jeder bitte erst einmal den Becher nimmt, auch wenn er nicht aus dem Becher trinken möchte, ihn dann auch mit einem Zuspruch weitergibt und sich anschließend dann bitte erst den Einzelkelch nimmt. Bitte kommt jetzt.
Zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir jetzt noch gemeinsam ein Segenslied singen. Jetzt haben wir alle nach vorne geguckt, damit wir den Text lesen. Jesus Christus segne dich, sag's doch eurem Nachbarn gleich. Zur Erinnerung, wie immer, bieten wir Kaffee an, Kekse. Bleibt noch ein wenig da zum Gespräch. Wer Gebet sucht, hier vorne werden wieder Beter bei den Bänken bereitstehen, um für sich beten zu lassen. Wie gesagt, wünscht euch gegenseitig den Segen Gottes. Euch einen guten Sonntag.